Buddhistische Gesellschaft München, das Fenster öffnen, Schlusswort. Der Weg der Paramita. Im Kodaka Nikaya, Kodaka Pata 8, findet sich das Nidikanda Sutam. Es heißt ganz zu Recht, der verborgene Schatz, denn kaum jemand kennt es und es findet sich sonst nirgends in den Pitakas. Ein Mann verbirgt einen Schatz in einer sehr tiefen Grube und denkt: Wenn künftig einmal die Notwendigkeit eintritt, wird er mir von Nutzen sein. Wenn ich vom Könige angeklagt oder von einem Diebe ausgeplündert bin oder zur Ablösung einer Schuld oder bei Hungersnot und Unglücksfällen. Dies sind die Gründe, aus denen man das, was in der Welt ein Schatz genannt wird, verbirgt. Doch mag der Schatz, gleich wie tief er auch vergraben ist, diesem Manne nicht immer etwas nützen. Er kann verschwinden oder vergessen werden, oder Schlangengeister entfernen ihn, oder Unholde nehmen ihn fort. Oder seine Feinde und Erben heben ihn, wenn er es nicht sieht. Sobald die geistigen Verdienste erschöpft sind, zerrinnt er ihm zwischen den Fingern. Doch einen wohlverborgenen Schatz gibt es, den Frauen und Männer besitzen und der ihnen nicht genommen werden kann, sondern ihnen in die andere Welt nachfolgt. Der Schatz ist wohl verborgen, der erworben wurde aufgrund ihrer Wohltätigkeit, Selbstzucht und Beherrschung im Tempel, in der Gemeinde, den guten Menschen, den Gästen, Mutter und Vater oder dem ältesten Bruder gegenüber. Wer die vergänglichen Dinge aufgegeben hat, nimmt diesen Schatz, der mit anderen nicht geteilt wird, den Diebe nicht stehlen können, mit sich, wohin er auch geht. Möge der Vorausschauende daher gute Werke tun. Dies ist der Schatz, der Göttern und Menschen alles gibt, nach dem sie verlangen. Alles, was sie sich wünschen, wird durch ihn erlangt. Liebreiz, eine klangvolle Stimme, Anmut und schöne Gestalt, Macht und Glanz, alles wird durch ihn erlangt. Die Herrschaft über ein Land, Königswürde, das angenehme Glück der Weltherrschaft und auch Götterherrschaft unter den Himmlischen, alles wird durch ihn erlangt. Menschliches Glück, jede Freude in der Götterwelt und das Erreichen von Nirvana, alles wird durch ihn erlangt. Wissen, Erlösung, Selbstbezähmung, nachdem man weise lebend gute Freunde für sich gewonnen hat, alles wird durch ihn erlangt. Die analytischen Kenntnisse, die Befreiungen, die Vollkommenheit der Schülerschaft, die Einzelerwachung und die Buddhaschaft, alles wird durch ihn erlangt. So machtvoll ist dies, die Errungenschaft geistigen Verdienstes. Deshalb preisen die Weisen, die Weitsichtigen, den Schatz bereits errungenen Verdienstes. Besser kann man die Notwendigkeit der Kultivierung der Parami und den daraus erwachsenden Verdienst Punya kaum beschreiben. Auch an anderen Stellen werden innere Qualitäten als Schätze bezeichnet, so dass man diesen Begriff getrost als auf alle Parami zutreffend ansehen kann. 5 Schätze gibt es, ihr Mönche. Welche 5? Den Schatz des Vertrauens, den Schatz der Sittlichkeit, den Schatz des Wissens, den Schatz der Freigebigkeit und den Schatz der Weisheit. Anguttara Nikaya 5, 47. Gleich welche Vorgehensweise man wählt bzw. welche Qualitäten und Fähigkeiten schon vorhanden sind, das Ende aller Bemühungen um die Parami ist immer und in jedem Fall Arahatapala, die Frucht der Heiligkeit. Die Kultivierung der Parami kann vielleicht mit dem Öffnen eines Fensters in der engen, dunklen Kammer der Selbstzucht verglichen werden. Der frische Wind der Freiheit darf nun hereinwehen, und im zunehmenden Licht können wir die Wahrheit immer deutlicher erkennen. Schließlich fehlt dann nur noch ein kleiner Sprung nach draußen, und wir haben Samsara hinter uns gelassen. Der Weg der Parami für den, der in Anführungszeichen kleine Brötchen backen muss, dem, der erst geringe Qualitäten und Fähigkeiten besitzt, besteht darin, das heilsame Potenzial jeder Situation zu identifizieren und auf die Seite zu legen, um sich so nach und nach einen, in Anführungszeichen, wohl verborgenen Schatz anzuschaffen. Ajahn Chah sagte einmal, was du liebst und was du hast, das sind deine Helfer und Partner bei der Entwicklung der Parami. Dazu müssen wir verstehen, jede Erfahrung, jede Situation ist ein wertvolles Geschenk, denn sie enthält das Potenzial zum Erwachen bzw. dazu, dem Erwachen einen Schritt näher zu kommen. Um aber das Heilsame in jeder Situation erkennen zu können, ist es wichtig, ein Gespür für die Parami zu entwickeln und sich mit ihrem jeweiligen Geschmack vertraut zu machen. Ein gutes Beispiel dafür ist Satcha Parami. Sagt oder tut man etwas, das nicht stimmig ist, ist das innere Empfinden merkbar anders, als wenn man mit sich und anderen im Reinen ist. Mit etwas Achtsamkeit kann man den Geschmack der Wahrheit deutlich ausmachen. Das ist eine Form, in Anführungszeichen, emotionaler Intelligenz, das sich einfühlen, die wir bei allen Parami entwickeln sollten. Dazu ist es hilfreich, sich zu fragen, was gebe ich dieser Situation, Dana? Was ist die angemessene Verhaltensweise, Sila? Habe ich das Ziel, Nibbana, vor Augen? Bin ich ihm zugewandt, Nikamma? Erfasse ich die Gesetzmäßigkeit dieser Situation, Panya? Bringe ich den nötigen Einsatz, Virya? Dulde ich das, in Anführungszeichen, mir, das widerfährt, Kanti? Bin ich wahrhaftig, Satcha? Bin ich standhaft, Aditana? Habe ich die richtige Gesinnung, Metta? Habe ich den Überblick, Upeka? Oder bin ich in die Situation verstrickt? Wenn wir mittels dieser oder ähnlicher Fragen unser Erleben abklopfen, wächst in uns das Bewusstsein für die Parami und für unsere Schwächen und Stärken im Umgang mit ihnen. Manche mögen den Eindruck gewinnen, die Parami seien einfach noch eine weitere lange Liste von Dingen, die kultiviert werden müssten. Und man könnte sich eines herausgreifen, so wie das auch gerne mit anderen Listen der buddhistischen Tradition versucht wird. Der Buddha hat das den Jatakas zufolge in einigen der 500 Leben, die er zur Vervollkommnung der Parami nutzte, auch getan. Theoretisch könnte man sich also spezialisieren. Praktisch jedoch wirken die Parami ebenso harmonisch ausgewogen zusammen wie die Indriya, die Bhujanga, die Satipatthana oder die Pfadfaktoren. Alle kommen in einer gegebenen Situation zum Tragen, auch wenn das eine oder das andere dominieren wird. Ohne Parami sind wir zweibeinige Zeitbomben, immer bereit zu explodieren, uns selbst und andere zu verletzen. Karma, positives wie negatives Potenzial, hat keine Halbwertszeit. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als möglichst viele positive Verhaltensmuster zu schaffen, und sie in uns charakterlich so fest zu verankern, dass die ihnen entgegengesetzten negativen Erlebensmuster keine Möglichkeit mehr haben, zu greifen. Das ist der Weg, uns zu entschärfen, und dieser Weg kann nur mit Hilfe der Parami beschritten werden. Nur durch die einander stützenden Parami kann ich jetzt der beste Mensch sein, der zu sein mir im Moment möglich ist. Es geht nicht um heroische Fantasietaten, die ich irgendwann in der fernen Zukunft vollbringen werde, sondern um das, was ich gegenwärtig tue. Schwelge ich einerseits in Emotionen, triefe vor Mitgefühl und lächle fortwährend verkrampft, stehe ich aber andererseits in Konflikt mit meiner Umgebung und bin erfüllt von inneren Spannungen und unterdrückten Aggressionen, dann liegt offensichtlich noch ein Ungleichgewicht vor, das wunderschön durch das Gleichnis des Bambusakrobaten beschrieben wird. Einstmals, ihr Mönche, gab es einen Bambusakrobaten. Der richtete den Bambus auf und sprach zu seiner Gehilfin Medakatalika: Komm, liebe Medakatalika, erklimme den Bambus und stelle dich auf meine Schultern. Ja, Meister, erwiderte die Gehilfin. Er klomm den Bambus und stellte sich auf die Schultern des Meisters. Da sprach er, Mönche, der Bambusakrobat zu seiner Gehilfin, »Du, liebe Metakathalika, pass auf mich auf, und ich werde auf dich aufpassen. Wenn so jeweils einer den anderen beschützt, einer auf den anderen achtet, dann werden wir unsere Kunst zeigen, etwas verdienen und wohlbehalten vom Bambus heruntersteigen.« Auf diese Worte erwiderte Metakathalika dem Meister, »So wird nichts daraus, Meister. Pass du auf dich selber auf, Meister, und ich werde auf mich aufpassen. So werden wir, wenn jeder sich selber beschützt, jeder auf sich selber achtet, unsere Kunst zeigen, etwas verdienen und wohlbehalten vom Bambus heruntersteigen.« Sich selbst schützend, ihr Mönche, schützt man die anderen. Die anderen schützend, schützt man sich selbst. Und wie, ihr Mönche, schützt man? Auf sich selber achten, den anderen? Durch Pflege, durch Entfaltung, durch häufiges Tun. So, ihr Mönche, schützt man auf sich selber achtend den anderen. Und wie, ihr Mönche, schützt man auf den anderen achtend sich selbst? Durch Geduld, durch Gewaltlosigkeit, durch Liebe, durch Teilnahme. So, ihr Mönche, schützt man auf den anderen achtend sich selbst. Samyutta Nikaya 47, 19. Es ist schon aus reinem Selbstschutz nötig, sich charakterlich umzuformen. Die anderen sind dabei gleichermaßen Lehrer, Spiegel und Übungsobjekte, an denen sich unser Handeln ausrichtet. Wir sind mit ihnen aufs Engste verbunden. Nicht ist ihr Bhikkhus ein Wesen zu finden, das nicht früher einmal Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Sohn oder Tochter gewesen wäre während dieser langen Zeit. Und wir sind ihnen schon deshalb mit einer Dankeschuld verpflichtet, die wir uns viel zu selten vor Augen führen. Allein, auf sich gestellt, ohne die Gemeinschaft, die anderen, wäre der Mensch als soziales Wesen nicht überlebensfähig. Ganz zu schweigen davon, wie viele große und kleine Dinge uns diese anderen direkt oder indirekt tagtäglich erweisen. So gesehen könnte man Dankbarkeit, Katanyuta, Katavedita, durchaus als elftes Paramita einführen, zumal die Dankbarkeit eine weitere Motivationshilfe darstellt, um sich dem Nächsten gegenüber hilfreich und heilsam zu verhalten und den eigenen Geist zu kultivieren. Habt ihr wohl, ihr Mönche, in der Nacht gegen Morgen zu einen elenden Schakal schreien hören? Ja, Herr, in diesem elenden Schakal, ihr Mönche, kann wohl noch irgendeine Erkenntlichkeit und Dankbarkeit vorhanden sein. Nicht aber ist in einem, der sich fälschlich als Sakya-Sohn bezeichnet, irgendeine Erkenntlichkeit und Dankbarkeit. Daher, ihr Mönche, solltet ihr euch darin üben. Erkenntlich wollen wir sein und dankbar. Auch Geringes, das man uns erwies, soll nicht übersehen werden. So, ihr Mönche, sollt ihr euch üben. Samyutta Nikaya 20, 12. Was ist nun, ihr Mönche, die Weise des schlechten Menschen? Der schlechte Mensch ist undankbar und nicht erkenntlich. Denn Undankbarkeit und mangelnde Erkenntlichkeit sind bezeichnend für schlechte Charaktere. Undank und mangelnde Erkenntlichkeit bilden den Grundzug eines schlechten Menschen. Der gute Mensch aber, ihr Mönche, ist dankbar und erkenntlich. Denn Dankbarkeit und Erkenntlichkeit sind bezeichnend für gute Charaktere. Dankbarkeit und Erkenntlichkeit bilden den Grundzug eines guten Menschen. Anguttara Nikaya 2, 33. Dankbarkeit wird in der sich zunehmend vereinzelnden, materialistischen Gesellschaft zu einem seltenen Gut, das trotz seines großen Wertes kaum noch Beachtung findet. Doch ist das ein altbekanntes Phänomen. Fünf Seltenheiten, ihr Lichavya, finden sich selten in der Welt. Welche fünf? Selten zeigt sich in der Welt ein Vollendeter, ein Heiliger, vollkommen Erleuchteter. Selten zeigt sich in der Welt ein Verkünder, der vom Vollendeten gewiesenen Lehre und Zucht. Selten zeigt sich einer in der Welt, der bei der Verkündigung der vom Vollendeten gewiesenen Lehre und Zucht Verständnis erlangt. Selten zeigt sich einer in der Welt, der die Verkündung der vom Vollendeten gewiesenen Lehre und Zucht verstehend im Sinne der Lehre lebt. Selten findet sich in der Welt ein dankbarer, erkenntlicher Mensch. Anguttara Nikaya 5, 143. Gerade heutzutage hat man schließlich sein gutes Recht, seine staatlich gesicherten Ansprüche. Man hat für etwas bezahlt, man kann das ja wohl erwarten und so weiter und so fort. Deshalb fällt uns Dana auch so schwer. Wir wollen lieber für etwas bezahlen, als uns dem Gefühl preiszugeben, etwas schuldig zu sein. Die Freude darüber, ein Geschenk zu bekommen, wird zugleich getrübt durch die Empfindung, eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Wir schätzen unsere eingebildete Unabhängigkeit zu hoch ein, als dass wir sie durch eine Gabe, eine hilfreiche Handlung oder einfach eingedenk der Tatsache, in einer höchst unsicheren Welt noch am Leben zu sein, in Gefahr bringen lassen möchten. Die Wahrheit ist jedoch die, dass wir uns ständig in einem Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten bewegen. Seit unserer Geburt ist das so, und daran wird sich bis zu unserem Tode nichts ändern. In der Zwischenzeit wächst die Dankesschuld, die wir zu verdrängen versuchen. Zweien, sage ich im Mönche, kann man das Gute schwerlich vergelten. Welchen Zweien? Vater und Mutter. Sollte man gar imstande sein, auf einer Schulter seine Mutter zu tragen und auf der anderen Schulter seinen Vater und dabei 100 Jahre alt werden, 100 Jahre am Leben bleiben, ihnen dabei mit Salben, Kneten, Baden und Gliederreiben aufwarten? Und sollten jene dabei noch ihre Notdurft verrichten? Nicht genug, ihr Mönche, hätte man für seine Eltern getan, hätte noch nicht das Gute vergolten. Und sollte man seinen Eltern selbst die Oberherrschaft über die weite Erde übertragen, die an den 7 Schätzen reichen? Nicht genug, ihr Mönche, hätte man für seine Eltern getan, hätte noch nicht das Gute vergolten. Aus welchem Grunde aber? Gar viel, ihr Mönche, tun die Eltern für ihre Kinder, sind ihre Erhalter und Ernährer, zeigen ihnen diese Welt. Wer aber seine Eltern, wenn sie kein Vertrauen zum Buddha haben, zum Vertrauen anspornt, sie darin bestärkt und festigt, wenn sie sittenlos sind, sie zur Sittlichkeit anspornt, sie darin bestärkt und festigt, wenn sie geizig sind, sie zur Freigebigkeit anspornt, sie darin bestärkt und festigt, wenn sie unwissend sind, sie zum Wissenserwerb anspornt, sie darin bestärkt und festigt, der, ihr Mönche, hat wahrlich genug für seine Eltern getan, hat ihnen das Gute vergolten, ja, mehr als vergolten. Anguttara Nikaya 2, 34. Nicht viel anders ist es mit Partnern, Freunden, Arbeitgebern und Ergebenen und den vielen, die wir gar nicht kennen, ohne die es aber keine Nahrung, Medizin, Kleidung oder Behausung für uns gäbe. Doch auch, dass wir nicht oder nur selten bedroht, verletzt, betrogen werden, sondern oft sogar mit Freundlichkeit und einem Lächeln bedacht werden, dass wir nicht ausgebeutet oder versklavt werden, ist ein Grund, dankbar zu sein. Relative geistige und körperliche Gesundheit, relativ sicher, sauber und satt zu sein, wird aus unserer Wohlstandsperspektive zur Selbstverständlichkeit, obwohl wir wissen, dass andernorts in Sekundentakt ein Mensch verhungert oder durch Gewalteinwirkung zu Tode kommt. Oft betrachten wir sogar das überaus seltene Geschenk des menschlichen Lebens und das noch seltenere Zusammentreffen mit der Lehre des Erhabenen als etwas, auf das wir Anspruch hätten. Angenommen, ein Mann würfe ein Joch mit einem Loch darin ins Meer und dann triebe es der Ostwind nach Westen und der Westwind triebe es nach Osten und der Nordwind triebe es nach Süden und der Südwind triebe es nach Norden. Angenommen, es gäbe eine blinde Schildkröte, die nur einmal am Ende eines jeden Jahrhunderts auftauchte. Was meint ihr, Bikkhus? Würde jene blinde Schildkröte den Hals durch das Joch mit dem Loch darin stecken? Sie könnte das tun, ehrwürdiger Herr, irgendwann nach sehr langer Zeit. Ihr Bekus, die blinde Schildkröte würde weniger Zeit benötigen, um den Hals durch jenes Joch mit einem Loch darin zu stecken, als ein Tor, wenn er erst einmal ins Verderben geraten ist, benötigen würde, um das menschliche Dasein wiederzuerlangen, sage ich. Matthäus 129. Ein Herz voll Ehrfurcht und voll Demut, zufrieden und dankbar, zur rechten Zeit der Lehre lauschen. Das wahrlich ist der höchste Segen. Sutta Nipata 265. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass Dankbarkeit für eine Wohltat, ein Ereignis oder einer Person auch uns selbst gegenüber sich positiv auf unseren Gesundheitszustand, die Schmerztoleranz, den Schlaf und das allgemeine Glücksempfinden auswirkt. Schon deshalb sollten wir uns die vielen Gründe, dankbar zu sein, regelmäßig vor Augen führen. Im Besitze von 4 Eigenschaften, ihr Mönche, hält der weise, der verständige, edle Mensch seinen Charakter unversehrt und unbeeinträchtigt, bleibt tadelfrei, wird von Weisen nicht gerügt und schafft sich viel Gutes. Welche sind diese 4 Eigenschaften? Guter Wandel in Werken, Worten und Gedanken sowie Dankbarkeit und Erkenntlichkeit. Anguttara Nikaya 4, 213. Höhere Formen der Dankbarkeit, wie dafür etwas geben zu können, etwas in den Kreislauf der wechselseitigen Abhängigkeiten einspeisen zu können oder sogar dann dankbar zu sein, wenn uns Unliebsames oder Unglück widerfährt, wirken noch tiefer und vervollkommnen dieses, in Anführungszeichen, versteckte Parami. Ein wahrer Mensch, Manusa, zu werden, sein Potenzial als menschliches Wesen auszuschöpfen, beinhaltet notwendigerweise die Entwicklung der Parami. Spricht man in Pali von Manusa, meint man den denkenden, lernfähigen Menschen, der sich seiner selbst und seiner Teilhabe am gesamten Dasein bewusst ist. Belehrt vom unübertroffenen Führer lenkbarer Wesen beginnt der Mensch, dem Erwachen zuzustreben. Er wird zu einem Bodhisattva, der den Wesen auf dreifache Weise durch Werke, Worte und Gedanken hilft. Zu den helfenden und reinigenden Gedanken zählen die Öffnung von Geist und Herz für andere, die Übung der Gleichsetzung von sich selbst und anderen und all die vielen bewährten geistigen Übungen zur Entfaltung von liebender Güte und Mitgefühl. Was die Rede betrifft, so hilft der Bodhisattva anderen Wesen durch Worte der Ermutigung und des Trostes, durch achtsame und heilsame Rede, getragen von Zuhören und Verständnis. Der Weg des Bodhisattva-Handelns schließlich ist der Weg tätiger Liebe. Das Handeln zum Wohle aller Menschen ist vielgestaltig und unermesslich. Wir leben in einer Welt grenzenlosen Leids und Unrechts. Nur wer sich vom Leid der anderen wirklich berühren lässt, der kann aus echtem Mitgefühl und frei von ich-bezogenen Motiven handeln, denn wer seines Ich nicht gedenkt, ist frei von Verhaftungen und kann sich so wirklich engagieren im Dienste anderer. Diese Motivation muss sich auch in einem Handeln niederschlagen, welches der Komplexität und Vielschichtigkeit der modernen Lebenswelt Rechnung trägt. Bodhisattva-Handeln steht darum heute für ein Handeln in globaler, ökologischer und sozialer Verantwortlichkeit. Wir sollten dabei die beispielhafte Wirkung auf die Mitmenschen nicht unterschätzen. Übt man sich in den Parami, wird man unweigerlich zu einem sehr angenehmen Zeitgenossen, in Anführungszeichen. Menschen, die man mag, geben auch gute Vorbilder zur Nachahmung ab. Die Einstellung und auch die Ansichten des Vorbildes werden kopiert und erzeugen in seiner Umgebung eine Art heilsames Mikroklima, das schließlich durch eine Vielzahl von Multiplikatoren mehr oder weniger große Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt hat. Beispiele dafür gibt es in der Geschichte genug. von Buddha über Gandhi zur Mutter Teresa. Das könnte als buddhistische Art der Gesellschaftspolitik in Anführungszeichen bezeichnet werden, die der jetzt vorherrschenden Art eine langfristigere, tiefergehende und sinnvollere entgegensetzt und an der jeder wahrhaft demokratisch mitwirken kann. 4 Menschen, ihr Mönche, sind in der Welt anzutreffen. Welche 4? Einer, der weder zum eigenen Heile wirkt, noch zum Heile der anderen. Einer, der zum Heile der anderen wirkt, nicht zum eigenen Heile. Einer, der zum eigenen Heile wirkt, nicht zum Heile der anderen. Einer, der sowohl zum eigenen Heile wirkt, als auch zum Heile der anderen. Gleich wie, ihr Mönche, ein Holzscheit von einem Leichenfeuer, das an beiden Enden glüht und in der Mitte mit Kot beschmiert ist, weder im Dorfe noch im Wald als Nutzholz dienen kann, ebenso, sage ich, ihr Mönche, ist jener Mensch, der weder zum eigenen Heile wirkt, noch zum Heile der anderen. Da aber ist der Mensch, der zum Heile der anderen wirkt, nicht zum eigenen Heile, unter diesen beiden Menschen der Höhere, der Bessere. Und da ist der Mensch, der zum eigenen Heile wirkt, nicht zum Heile der anderen, unter diesen 3 Menschen der Höhere, der Bessere. Und da ist der Mensch, der sowohl zum eigenen Heile wirkt, als auch zum Heile der anderen, unter diesen 4 Menschen der Höchste, der Beste, der Würdigste, der Größte, der Erhabenste. Gleich wie nämlich, ihr Mönche, von der Kuh die Milch kommt, von der Milch der Rahm, vom Rahm die Butter, von der Butter das Butteröl, vom Butteröl der Butterschaum, und der Butterschaum da als das Beste gilt, ebenso auch, ihr Mönche, ist derjenige Mensch, der sowohl zum eigenen Heile wirkt, als auch zum Heile der anderen, unter diesen 4 Menschen der Höchste, der Beste, der Würdigste, der Größte, der Erhabenste. Wie aber, ihr Mönche, wirkt ein Mensch zum eigenen Heile, nicht zum Heile der anderen? Da strebt ein Mensch danach, selber Gier, Hass und Verblendung zu überwinden, aber er spornt die anderen nicht zur Überwindung von Gier, Hass und Verblendung an. Wie aber wirkt ein Mensch zum Heile der anderen, nicht zum eigenen Heile? Da strebt ein Mensch nicht danach, selber Gier, Hass und Verblendung zu überwinden, aber er spornt die anderen dazu an. Wie aber wirkt ein Mensch weder zum eigenen Heile noch zum Heile der anderen? Da strebt ein Mensch nicht danach, selber Gier, Hass und Verblendung zu überwinden, und er spornt auch die anderen nicht dazu an. Wie aber, ihr Mönche, wirkt ein Mensch zum eigenen Heile, nicht zum Heile der anderen? Da besitzt einer eine schnelle Auffassungsgabe bei den heilsamen Lehren. Die vernommenen Lehren prägt er sich leicht ein, den Sinn der so behaltenen Lehren erforscht er und, ihren Sinn und Wortlaut kennend, folgt er dem rechten Pfade der Lehre. Doch er ist kein guter Sprecher, kein guter Redner. Seine Rede ist nicht gefällig und fließend, nicht fehlerlos in der Aussprache und nicht verständlich im Sinn. Er ist kein Unterweiser, Ermahner, Ermutiger und Erheiterer seiner Ordensbrüder. So wirkt ein Mensch zum eigenen Heile, nicht zum Heile der anderen. Wie aber wirkt ein Mensch zum Heile der anderen, nicht zum eigenen Heile? Da besitzt einer keine schnelle Auffassungsgabe in den heilsamen Lehren. Die vernommenen Lehren prägt er sich nicht leicht ein. Den Sinn der behaltenen Lehren erforscht er nicht und ihren Sinn und Wortlaut nicht kennend, folgt er nicht dem rechten Pfade der Lehre. Doch er ist ein guter Sprecher, ein guter Redner. Seine Rede ist gefällig und fließend, fehlerlos in der Aussprache und verständlich im Sinn. Er ist ein Unterweiser, Ermahner, Ermutiger und Erheiterer seiner Ordensbrüder. So wirkt ein Mensch zum Heile der anderen, nicht zum eigenen Heile. Wie aber wirkt ein Mensch weder zum eigenen Heile noch zum Heile der anderen? Da besitzt einer keine schnelle Auffassungsgabe und so weiter, und er ist auch kein guter Sprecher und so weiter. So wirkt ein Mensch weder zum eigenen Heile noch zum Heile der anderen. Wie aber wirkt ein Mensch sowohl zum eigenen Heile als auch zum Heile der anderen? Da besitzt einer schnelle Auffassungsgabe in den heilsamen Lehren und so weiter. Und er ist auch ein guter Sprecher, ein guter Redner und so weiter. So wirkt ein Mensch sowohl zum eigenen Heile als auch zum Heile der anderen. Wie aber, ihr Mönche, wirkt ein Mensch zum eigenen Heile, nicht aber zum Heile der anderen? Da enthält sich einer selber von der Verletzung liebender Wesen, vom Nehmen fremden Gutes, von unrechtem Geschlechtsverkehr, von der Lüge und vom Genuss berauschender Getränke, aber er spornt andere nicht dazu an, sich davon zu enthalten. So wirkt ein Mensch zum eigenen Heile, nicht zum Heile der anderen. Wie aber wirkt ein Mensch zum Heile der anderen, nicht zum eigenen Heile? Da enthält sich einer nicht selber von der Verletzung lebender Wesen, vom Nehmen fremden Gutes, von unrechtem Geschlechtsverkehr, von der Lüge und vom Genuss berauschender Getränke, aber er spornt andere dazu an, sich davon zu enthalten. So wirkt ein Mensch zum Heile der anderen, nicht zum eigenen Heile. Wie aber wirkt ein Mensch weder zum eigenen Heile noch zum Heile der anderen? Da enthält sich einer nicht selber von der Verletzung lebender Wesen, vom Nehmen fremden Gutes, von unrechtem Geschlechtsverkehr, von der Lüge und vom Genuss berauschender Getränke, und er spornt auch nicht andere dazu an, sich dessen zu enthalten. So wirkt ein Mensch weder zum eigenen Heile noch zum Heile der anderen. Wie aber wirkt ein Mensch sowohl zum eigenen Heile als auch zum Heile der anderen? Da enthält sich einer selber von der Verletzung lebender Wesen und so weiter und vom Genuss berauschender Getränke, und er spornt auch andere dazu an, sich dessen zu enthalten. So wirkt ein Mensch sowohl zum eigenen Heile als auch zum Heile der anderen. Diese vier Menschen sind in der Welt anzutreffen. Anguttara Nikaya 4, 95 bis 99. Der Mensch, der allen etwas gibt, der aller Wesen nimmt sich an, der lässt voll Freude streuen aus und gebet, gebet, ruft er aus. Wie Wolke donnernd strömt herab und Regen allenthalben gibt und Berg und Tal mit Nass erquickt, so ist hienieden solch ein Mann. Vidivottaka 75. Wie wäre es, wenn wir unterschiedslos jedem geben könnten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, wenn wir in jeder Situation unsere Pflicht freudig und angemessen erfüllen könnten, wenn wir frei wären von der Versklavung durch die Sinnesfreuden, wenn die zur Befreiung nötige Intelligenz und Weisheit immer in uns gegenwärtig wäre, wenn wir die Kraft aufbrächten, zu ändern, was zu ändern ist, und die Geduld zu ertragen, was nicht zu ändern ist. Wenn wir wahrhaftig sein könnten, statt zu verdrängen, zu verleugnen und zu heucheln, wenn der Wille zum Erwachen durchgehend in uns vorhanden wäre, wenn wir das Wohl anderer vor unser eigenes stellen könnten, wenn wir unerschütterlich unseren Weg gehen könnten, wie wäre es so zu sein? Wäre das erstrebenswert? Wären wir bereit, dieses Ziel charakterlicher Entwicklung zur Grundlage unserer Lebensplanung zu machen? Hat man die Parami als sinnvolle Eckpunkte oder Referenzrahmen für sein Leben anerkannt? Wird sich die Entwicklung vom Heillosen zum Heilsamen bei jedem ernsthaft Suchenden allmählich in der entsprechenden Gangart vollziehen? Dazu bedarf es natürlich der Bereitschaft, freiwillig Unangenehmes in das eigene Bewusstsein einzulassen. Kanti, geduldiges Ertragen, ist dafür ein gutes Beispiel. Denn wie soll man echte Geduld entwickeln, wenn man nicht bereit ist, Unangenehmes einfach einmal da sein zu lassen, es auszuhalten? Während sich so anfänglich leere Worthülsen nach und nach mit Bedeutung füllen, lernt der Geist zunehmend, sich in dem von ihm selbst gesetzten Rahmen zu bewegen. Er zieht sich von gegensätzlichen Verhaltensmustern zurück und fällt immer seltener in alte Gewohnheitsfurchen. War diese Entwicklung anfänglich noch von einem Gefühl, in Anführungszeichen, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, begleitet, gleicht sich das Konfliktpotenzial immer mehr aus und weicht schließlich tiefer Entspannung und einem Ruhen in sich selbst. So entsteht Sammlung und auch Einsicht auf natürliche Weise. Wie Buddhadasa Bhikkhu schreibt, etwas Gutes und Heilsames, Kusala, zu tun oder großzügig zu geben, Dana, die grundlegendsten Arten, um spirituellen Verdienst zu erlangen, sind Quellen der Freude. Ein makellos tugendhaftes Verhalten im Sprechen und Handeln steigert diese Freude noch. In den frühen Stufen der Sammlung entdecken wir dann noch eine höhere und reinere Art der Freude. Freude führt ganz natürlich zu geistiger Beruhigung und Entspannung. Normalerweise ist der Geist ungezügelt und wird fortwährend durch alle möglichen Gedanken und Gefühle im Zusammenhang mit der Außenwelt bewegt. Er ist rastlos und unruhig. So wie sich aber die spirituelle Freude einstellt, nimmt die Ruhe und Stabilität des Geistes zu. Ist die Stabilität vollkommen, befindet sich der Geist im Zustand völliger Sammlung. Er wird ruhig und stabil, flexibel und lenkbar, leicht und ungezwungen, bereit zur Beseitigung der geistigen Unreinheiten eingesetzt zu werden. Er ist völlig klar, ruhig und gezügelt. In anderen Worten, bereit für die Arbeit, bereit zu wissen. Die Entwicklung der Einsicht auf natürliche Weise kann unter allen Bedingungen und zu jeder Zeit praktiziert werden. Wir müssen nur unser tägliches Leben so sauber und ehrlich gestalten, dass nacheinander spirituelle Freude, Pitti und Pamoja, Beruhigung und Entspannung, Pasadi, Einsicht in die wahre Natur der Dinge, Yata Bhuta Jnanadasana, Ernüchterung, Nibbida, Entzüchtung, Viraga, Entkommen, Vimutti, Befreiung von den geistigen Unreinheiten, Visuddhi, und Friede, Santi, die Kühle Nibbanas, entstehen. So werden wir zunehmend den Geschmack von Nibbana erfahren, stetig, natürlich, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr kommen wir so schrittweise Nibbana immer näher und näher. Kommen wir zum Abschluss noch einmal auf die im Eingangskapitel erwähnte Aussage von Helmut Hecker zurück. Buddha hat tatsächlich nirgends gesagt, dass jeder Nachfolger die Parami in Vollkommenheit erreichen müsste, wohingegen die Indriya und die Bhujanga so weit entwickelt werden müssen, dass die Triebversiegung ermöglicht wird. Wenn wir aber nun die Indriya und die Bhujanga im Lichte der vorangegangenen Kapitel betrachten, wird Folgendes deutlich. Soweit es die fünf Indriya Heilsfähigkeiten betrifft, ist Sadda ebenso wie Panya sowohl Voraussetzung als auch Ergebnis der Entwicklung aller Parami. Denn ohne Vertrauen in die eigene Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln und ohne das nötige Wissen, wie das zu tun ist, können wir den Zugang zum Weg der Parami nicht finden. Samadhi entwickelt sich zwangsläufig aufgrund vorhandener Parami und verleiht diesen wiederum Kraft und Stabilität. Sati schließlich muss ebenso wie Virya bei allen bewusst entwickelten Fähigkeiten vorhanden sein und verstärkt sich durch seine Anwendung. Gleiches gilt für Sati und Virya bei den sieben Bhujanga, Erwachensfaktoren. Sati, Dhammavijaya, Virya, Pitti, Pasadi, Samadhi, Upekkha. Hier stellt die Lehrergründung Dhammavijaya den Weisheitsaspekt dar. Pitti, Pasadi, Samadhi und Upekkha können allein schon als Lohn und Segen der Entwicklung von Sila Parami gewertet werden. Auch auf die acht Glieder des edlen Pfades lassen sich die Parami unschwer verteilen. Rechte Ansicht, Gesinnung, Panya Parami, Metta Parami. Rechte Lebensführung, also rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebenserwerb, Dana Parami, Sila Parami, Adhitana Parami, Kanti Parami. Rechte Anstrengung, Virya Parami. Rechte Achtsamkeit, Ale Parami. Rechte Sammlung, Sila Parami, Nikama Parami, Metta Parami, Upeka Parami. So gesehen ist es für die Triebversiegung durchaus notwendig, die Kultivierung der Parami zumindest so weit voranzutreiben, dass sie die Entwicklung der Heilsfähigkeiten und Erwachensfaktoren ermöglichen und unterstützen. Der Weg der Parami ist also gerade für Laien ein durchaus praktikabler und gangbarer Weg, der in der Welt und durch die Welt zum Heil verläuft. Er ist langfristig angelegt, anders als der Weg des Ordinierten, der sich nach Kräften bemüht, Nibbana schon in diesem Leben zu erreichen. Der Weg der Parami ist wahres Bhavana. Die Kultivierung des Charakters von der Vorbereitung des Bodens bis hin zur letztendlichen Frucht der Übung. Er ist nicht für in Anführungszeichen Schwachsinnige geeignet, die ihr in Anführungszeichen eigenes Maß nicht kennen. Shantideva sagt im Bodhicharya Vatara, Erwachenswandel, wenn einer wie ich, der noch nicht befreit ist von den Leidenschaften, es unternehmen wollte, all die Wesen in den 10 Himmelsrichtungen zu befreien, dann würde ich mein eigenes Maß nicht kennen und wie ein Schwachsinniger reden. Daher will ich, ohne umzukehren, unablässig die Leidenschaften bekämpfen. Auf diese Weise wird man zu einem, in Anführungszeichen, großen Menschen, Mahapuriso. So tat es der Erhabene und ihm wollen wir darin nachfolgen. Deshalb gebührt das letzte Wort auch dem Buddha selbst, denn klarer und deutlicher kann man nicht ausdrücken, was getan werden muss. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete im früheren Leben, früherem Dasein oder früherem Aufenthaltsort, als Mensch geboren, feste Grundsätze gefasst hatte bei heilsamen Dingen, fest entschlossen beharrt hatte im guten Wandel in Werken, guten Wandel in Worten, guten Wandel in Gedanken, beim Spenden von Gaben, bei der Selbstzügelung, beim Einhalten der Fasttage, in der Achtung vor Vater und Mutter, vor Asketen und Priestern, vor den Dorfältesten, bei solchen und anderen heilsamen Taten, weil er solches Karma gewirkt, gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in einem glücklichen Zustand in himmlische Welt emporgelangt. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, vielen hilfreich beigestanden, ihren Schrecken und ihre Furcht beschwichtigt hatte, ihnen Schutz und Obdach angedeihen ließ, sie mit den Notwendigkeiten versorgte. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, Lebendiges umzubringen verworfen hatte, Lebendiges umzubringen im Ferne lag, und er ohne Stock, ohne Schwert, einfühlsam, voll Mitgefühl, freundlich zu allen lebenden Wesen Sympathie empfunden hatte, weil eben ihr Mönche, der Vollendete, Spenden gegeben hatte, von erlesenen Gerichten, an fester und flüssiger Speise, an schmackhaften Getränken, weil eben ihr Mönche, der Vollendete, durch die 4 Grundlagen der Sympathie, Großzügigkeit, freundliche Worte, nutzbringende Lebensweise und Gemeinschaftssinn, sich die Wesen ihm wohlgesonnen gemacht hatte, weil eben ihr Mönche, der Vollendete, sinngemäß, wahrheitsgemäß gesprochen hatte, als Fürsprecher für das Volk. Allem, was da lebt, ein Wohl- und Freudenbringer, ein Verbreiter des Dhamma. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, ein Meister seines Fachs wurde, in einem Handwerk, einer Wissenschaft oder in einer Kunst, in einem Lebenswandel oder in einer Handlungsweise im Gedanken? Was kann ich leicht begreifen, mir aneignen und ausüben, ohne dass ich mich lange plagen muss? Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, einen Asketen oder Priester wohl aufsuchte und befragte, was, Herr, ist heilsam und was unheilsam, was ist tadelnswert und was nicht, was ist zu pflegen und was nicht, Was kann mir, indem ich es betreibe, lange zu Unheil und Schaden gereichen? Und was kann mir wiederum, indem ich es betreibe, lange zu Heil und Wohl gereichen? Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, sich nicht geärgert hatte, nicht klagen und seufzen mochte, auch bei so mancher Schmähung sich nicht hinreißen ließ, nicht zornig wurde, nicht gehässig, nicht feindselig, keinen Zorn oder Hass und Verdrossenheit an den Tag legte, aber Gaben auszuteilen liebte. Fein gewebte, schmiegsame Decken und Gewänder aus feinem Linnen, aus feiner Wolle, aus feiner Seide, aus feinem Tuch. Weil eben ihr Mönche, der vollendete, lange schon getrennte, längst auseinandergekommene Verwandte und Freunde, Genossen und Sippen wiedervereinte, die Mutter mit dem Sohne, den Sohn mit der Mutter, den Vater mit dem Sohne, den Sohn mit dem Vater, Bruder mit Bruder, Bruder mit Schwester, Schwester mit Bruder versöhnte und Frieden stiftete zur Freude aller. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, das Wohl der Menschen im Sinn hatte und die Natur und die Bedürfnisse jedes Einzelnen erkennend, sie zu unterscheiden wusste. Dem steht dies zu, dem steht das zu. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, das Wohl der vielen im Sinn hatte, ihren Vorteil, ihr Wohlergehen, ihre Freiheit von Unterjochung im Gedanken, mögen sie wachsen in Vertrauen, Tugend, Wissen, Weltabwendung, im Dhamma und in Weisheit. Geld und Gut soll ihnen zukommen. Sie sollen Grund und Boden erwerben, Menschen und Vieh ernähren, Weib und Kind versorgen, Knecht und Dienergesinde erhalten, Verwandte, Freunde und Gefährten gewinnen. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, keinerlei Wesen verletzen mochte, weder mit der Hand, noch mit einem Stein, einem Stock, noch mit einem Schwert. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, sich nicht angewöhnt hatte, Menschen gegenüber misstrauisch zu sein, sie schief anzusehen oder Heimlichkeiten vor ihnen zu haben, sondern direkt, offen und gerade heraus sich ihnen freundlich zuwandte. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, herausragte in tauglicher Begegnung, ein Führer und Vorbild im guten Wandel, in Werken, Worten und Gedanken, in Großzügigkeit, in Tugendhaftigkeit, im Einhalten der Fasttage, in der Achtung vor Vater und Mutter, vor Asketen und Priestern, vor den Dorfältesten und bei anderen geschickten Verhaltensweisen. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, falsche Rede verworfen, von Lügen sich ferngehalten hatte, die Wahrheit sprechend, der Wahrheit ergeben, standhaft, vertrauenswürdig, kein Heuchler und Schmeichler der Welt gewesen war. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, das Hintertragen verworfen, vom Hintertragen sich ferngehalten hatte, was er hier gehört, dort nicht wiedererzählen mochte, um jene zu entzweien, und was er dort gehört, hier nicht wieder erzählen mochte, um diese zu entzweien. Weil er also Entzweite geeinigt, Verbundene gefestigt, weil ihn Eintracht froh gemacht, Eintracht erfreut, Eintracht beglückt hatte und ihm Eintracht fördernde Worte geläufig waren. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, barsche Worte verworfen, von barschen Worten sich ferngehalten hatte, Worte wählend, die frei von Schimpf sind, dem Ohre wohltun, liebreich klingen, zum Herzen dringen, höflich, viele erfreuend, viele erhebend, eine derartige Rede zu führen pflegte. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, Plappern und Plaudern verworfen, vom Plappern und Plaudern sich ferngehalten hatte und er wohl darauf achtete, wann zu reden und wie zu reden sei, wahr zu reden, echt zu reden, recht zu reden, schicklich zu reden und seine Worte reich an Inhalt waren, gelegentlich mit Gleichnissen geschmückt, klar und bestimmt, ihrem Gegenstande angemessen. Weil eben ihr Mönche, der Vollendete, einen unrechten Lebenserwerb abgelehnt, durch rechten Erwerb das Leben sich erhalten hatte, ohne falsches Maß und Gewicht anzuwenden, fern von den schiefen Wegen der Bestechung, Täuschung, Niedertracht, von Raufereien, Schlägereien, Händeln, zum Rauben, Plündern und Zwingen nicht zu verleiten war, weil er solches Kammer gewirkt, gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in einen glücklichen Zustand in himmlische Welt emporgelangt. Digha Nikaya 30